Meine Frau und ich, wir sind gerade hier als Pastoren der Gemeinde fröhlich unterwegs mit 8 Menschen, die wir begleiten und die in 14 Tagen übernächsten Sonntag sich hier taufen lassen werden. Wir werden die Taufe hier durchführen, weil das an der Elbe noch nicht möglich ist mit den Vereinen, die da Verantwortung tragen. Wir respektieren das und wir werden hier eine super Zeit haben mit 8 Menschen. Da ist ein 14-jähriger cooler Typ hier aus der Gemeinde, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus geben. Da ist ein 79-jähriger Mann, der seit einigen Wochen Jesus begegnet ist. Da ist eine Mutter mit 2 Kindern, da sind junge Menschen unterwegs, Familien, Mütter, die ihr Leben im Alpha-Kurs Jesus gegeben haben und vorher keinen Plan hatten. Und es ist so dramatisch cool und mega cool, mit den Menschen unterwegs zu sein und wahrzunehmen ein bisschen, was Gott in ihren Herzen tut. Weil Gott streckt seine Hand aus und sagt, komm zu mir, komm zu mir. Und seine Liebe fließt in das Leben und Tränen rollen über. Die Menschen merken alle, dass Gott vom Himmel in ihr Leben gekommen ist. Hast du wahrscheinlich auch gehabt zu dem Tag deiner Taufe oder zu diesem Moment, dem Prozess, der da im Leben eines Menschen abläuft. Und heute Morgen möchte ich eine Botschaft geben für dieses Danach, weil Taufe ist der Anfang, ja, das ist das Hineintreten in den Leib Jesu. Wir feiern Gottes Kindschaft, wir gehören zum weltweiten Leib Jesu, der immer sichtbarer wird und der sich vorbereitet als Bild einer Braut für den großen Bräutigam Jesus Christus und den Messias für Israel, der wiederkommt und mit in eins wird mit seiner Gemeinde, so wie wir es noch nie gesehen haben. Wir sind auf dem Weg. Und Jesus ruft uns nicht zu Kirchenmitgliedern, sondern er macht uns zu, wer weiß es? Seinen Jüngern. Jünger sind Nachfolger von Jesus. Jesus hatte nichts anderes im Kopf, außer Heilungen tun und das Reich Gottes verkündigen, als dass er mit seinen 12 Freunden unterwegs war. Und es wurden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und Jesus sagt im Johannes 8, Vers 31 und 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Jünger sind nah bei Jesus. Jünger kümmern sich um Jesus, dass sie ihn bei sich haben. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ein schöner Gedanke am Anfang der Predigt, dass wenn wir in der Nähe von Jesus sind und seine Jünger wirklich sind, dann werden wir immer mehr Wahrheit erkennen. Wir werden immer mehr Richtiges sehen und erkennen. Fürchte dich nicht davor. Manche haben Angst davor, dass es immer schlimmer wird mit den Informationen in dieser Welt. Du wirst die Stimme der Wahrheit hören, weil Jesus zu seinen Jüngern redet. Und ein zweiter Gedanke, der mir kam im Blick auf diese Predigt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. So, Jünger sein bedeutet, dass mehr Liebe in deinem Leben ist und du mehr zu geben hast. Jünger sein heißt, wir sind Nachfolger Jesus und wir übernehmen sein Wesen. Und wir wollen heute Morgen einmal in einen langen Text gucken. Ich wage mal dieses Experiment. Wir werden gleich 49 Verse miteinander lesen. Das traue ich uns zu. Um den Kontext, den Textzusammenhang zu verstehen, und ich bitte euch ein bisschen lustig und fröhlich auf diesen Text zu blicken, mal eintauchen, als wärst du einer der Jünger Jesu und wärst jetzt dabei bei dem, was wir jetzt gleich lesen werden. Tauch mal innerlich in diese Geschichte ein, die Johannes, der älteste Jünger, der am ältesten geworden ist, mit 95 Jahren hat er noch die Offenbarung geschrieben, alle anderen sind weit vor ihm mit jüngeren Jahren gegangen, der das uns überliefert. Was ist hier gerade passiert? Und dann steigen wir in den ersten Vers ein. Jesus hat jetzt hier gerade 5000 Männer mit Frauen und Kindern gespeist. Er hat ihnen Brot und Fisch zu essen gegeben. Das ist, was gerade passiert ist. 5000 Menschen haben dieses riesige Wunder gesehen. Und dann ist er über das Wasser gegangen und in das Boot der Jünger gekommen. Und als Jesus im Boot war, waren sie sofort am anderen Ufer, am Westufer des Sees Genezareth. Und da sind sie nun und kommen ans andere Ufer. Und jetzt lesen wir just ins Vers 22 rein. Am nächsten Tag, nach diesem Riesenwunder, am nächsten Tag warteten die Menschen auf der anderen Seite des Sees, Jesus war auf der anderen Seite des Sees wieder auf Jesus, denn sie hatten gesehen, dass die Jünger allein losfuhren, ohne dass Jesus zu ihnen in das Boot gestiegen war. Das hatten sie gesehen, als das als einziges am Ufer gelegen hatte. Inzwischen legten mehrere Boote aus Tiberias von der anderen Seite an der Stelle an, wo die Menge das Brot nach dem Dankgebet des Herrn gegessen hatte. Als die Leute nun merkten, dass Jesus und seine Jünger nicht mehr da waren, stiegen sie in diese Boote und setzten nach Kapernaum über und suchten dort nach ihm. Als sie ihn nun endlich gefunden hatten, fragten die Menschen ihn: Rabbi, ja, wann bist du denn hierher gekommen? Wir haben dich gar nicht gehen sehen. Und Jesus erwiderte: Ich kann euch mit Sicherheit sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Was Gott euch mit diesem Zeichen sagen wollte, interessiert euch überhaupt nicht. Ich wünsche dir auch erstmal einen guten Morgen, Jesus. Ich meine, hallo, wir kommen hier über den See und wir machen diese Reise, um dir zu folgen. Und das ist deine Begrüßung an uns? Hättest du nicht sagen können: Wow, cool, ihr seid wieder da, schön, lass uns weitermachen. Ihr seid nur hierher gekommen, weil ihr von dem Brot gestern satt geworden seid. Aber das wirklich interessiert euch nicht. Wow. Vers 27, Jesus sagt: Ihr solltet euch nicht so viel Mühe um die vergängliche Speise machen, sondern euch um die bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird der Menschensohn euch geben, denn ihm gab Gott, der Vater, die Beglaubigung dafür. Da fragten die Menschen ihn: Schaut mal, was sollen wir denn nach Gottes Willen tun? Jesus antwortete ihnen: Gott will, dass ihr mir vertraut. Dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat. Doch da sagten sie zu ihm: Wenn wir dir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du wohl für ein Wunder tun? Ja, Moment mal, sahen Sie gestern nicht gerade das Brotvermehrungswunder? Unsere Vorfahren haben immerhin das Manna in der Wüste gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Ah ja, natürlich. Gestern, das war ja nur normales Brot. Zwei Brote, 5 Fische. Oh, Entschuldigung, dass ich kein größeres Wunder für euch gemacht habe. Ja, natürlich habt ihr das Recht, nach einem echten, himmlischen, übersteigenden Wunder zu bitten. Nein, aber seht ihr hier, wie wir Menschen doch so schnell vergessen, was Gott in unserem Leben tut? Oder wieder rumkritisieren, Wunder relativieren. Na, eigentlich hätte ich gedacht, du legst noch eine Schippe drauf, Jesus. Ich begegne meinem Herzen oder manchen Christen manchmal so. Jesus erwiderte: Ich versichere euch nachdrücklich, das war nicht Mose damals, der euch das Brot aus dem Himmel gegeben hat, sondern es ist mein Vater, der euch das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Oh, okay. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete: Ich bin das Brot des Lebens. Ich, Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Aber ich habe es euch ja schon gesagt, trotz allem, was ihr an mir gesehen habt, glaubt ihr mir nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen. Schlüsselvers hier in der ganzen Story. Niemand wird Jesus zurückweisen, wer zu ihm kommt. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen durchzusetzen, sondern um zu tun, was der will, der mich geschickt hat. Und er will, dass ich keinen von denen verliere, die er mir gegeben hat, sondern sie am letzten Tag von den Toten auferwecke. Denn mein Vater will, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn von den Toten auferwecken. Halleluja. Seine jüdischen Zuhörer waren empört darüber, dass er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht der Sohn des Josefs, murrten sie? Wir kennen doch seinen Vater, der hat einen Tisch für uns gezimmert. Und wir kennen auch seine Mami. Wie kann er da behaupten, dass er vom Himmel kommt? Ihr müsst euch darüber nicht beschweren, ist Jesus seine Antwort. Ist das nicht krass? Ihr müsst euch nicht darüber beschweren, dass Josef mein Vater ist und Maria meine Mutter. Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir zieht. Und alle, die er zu mir bringt, werde ich an jenem letzten Tag von den Toten auferwecken. In den Prophetenschriften heißt es doch, sie werden alle von Gott unterwiesen sein. Wer also auf den Vater hört und von ihm lernt, kommt zu mir. Das heißt natürlich nicht, dass jemand den Vater gesehen hat, nur der eine, der von Gott gekommen ist, ich, Jesus, der hat den Vater gesehen. Ja, ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren haben das Manna in der Wüste gegessen und sind dann doch gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt, damit man davon essen kann und nicht sterben muss. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Und das Brot, das ich ihm gebe, bin ich selbst. Es ist mein Körper, den ich gebe für das Leben dieser Welt. Das löste einen heftigen Streit unter den Juden aus. Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Schimpften sie. Aber Jesus fuhr fort, ich versichere euch mit allem Nachdruck, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem Tag, an jenem letzten Tag von den Toten auferwecken. Denn mein Fleisch ist wirkliche Speise und mein Blut ist wirklicher Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt innerlich mit mir verbunden und ich mit ihm. Genauso wie ich durch den lebendigen Vater lebe, der mich gesandt hat, so wird auch der, der mich isst, durch mich leben. So verhält es sich mit dem Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben und nicht wie eure Vorfahren sterben, die doch das Manna gegessen haben. Das alles sagte Jesus in einem Lehrgespräch in der Synagoge von Kapernaum. Darüber ärgerten sich selbst viele seiner Jünger. Was der da jetzt sagt, das geht aber zu weit. Das kann man ja gar nicht anhören. Jesus wusste gleich, dass seine Jünger sich über seine Worte beschwerten und sagte zu ihnen, daran nehmt ihr echt Anstoß? Echt jetzt? Was dann, wenn ihr seht, wie der Menschensohn in den Himmel zurückkehrt? Der Geist macht lebendig. Menschliches Bemühen nützt überhaupt nichts. Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, sind von diesem Geist und von Leben erfüllt. Allerdings gibt es einige unter euch, die glauben trotzdem nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, wer ihn seinen Verfolgern ausliefern würde. Er schloss: Deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich aus zu mir kommen. Das kann nur mein Vater bewirken. Und jetzt kommt der Predigtvers. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Da fragte Jesus die 12: Und ihr, wollt ihr mich etwa auch verlassen? Wollt ihr auch gehen? Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Antwortete Simon Petrus: Du hast die Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und wissen, dass du der Heilige Gottes bist. Daraufhin sagte Jesus zu ihnen: Euch 12 habe ich doch selber auserwählt. Und einer von euch ist ein Teufel. Oh, come on, Jesus, du hast heute echt einen schlechten Tag. Da blickt Petrus schon mal, da erklärt er dir schon mal die Wahrheit. Und du sagst: Ja, was tut's zur Sache? Ich habe euch doch selber auserwählt. Kein Wunder, Petrus, und außerdem ist einer ein Teufel. Jetzt wäre mal die Zeit gewesen, Jesus, deine Jünger mal richtig zu loben. Damit meinte er Judas ben Simon, den Zikaria, denn Judas, einer der 12, war es, der ihn später verriet. Ich habe großen Respekt vor euch alle. Ihr habt 49 Verse ertragen. Mein Predigtvers ist der Vers 67 noch einmal. Da fragte Jesus die 12: Und was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Und das spüre ich, das ist meine Frage, die Frage, die Gott mir stellt und die dir Gott auch stellt heute Morgen. Und was ist mit dir? Willst du jetzt auch gehen? Das ist auch mein Predigtthema hier heute Morgen. Wollt ihr auch gehen? Kannst du dir vorstellen, kannst du dich ein bisschen in die Situation der echten ersten Jünger hineinversetzen, indem du auch auf dein Leben reflektierst? Du hast irgendwann von ganzem Herzen dein Leben Jesus gegeben. Du hast ihm gesagt: Jesus, ich liebe dich, ich folge dir, ich will mehr von dir. Und ich bin jetzt lange mit dir unterwegs gewesen und dich kennengelernt. Du hast in deinem Herzen ein Versprechen abgegeben: Gott, ich möchte dein Kind sein für ewig. Und ich bin einer, der dich nicht verlassen werde. Ich liebe dich, Herr. Ich will in der Gemeinde bleiben. Johannes war ja so einer, ja? Der war so hingegeben. Sein Beiname war Johannes, der, den der Herr liebte. Der am längsten von allen Jüngern lebte. Johannes war die gesamte Zeit mit Jesus dabei und hat sich ihm hingegeben. Jede Menge Wunder sind geschehen, aufregende Wunder. Selbst über das Wasser ist Jesus gegangen. Als der Sturm ausbricht auf dem Wasser, zeigt Jesus seine Macht. Und da sind sie im Tempel. Kannst du dir das vorstellen? Sind sie im Tempel und erklärt ihnen, dass er nun der Messias ist, der Erlöser. Das übertrifft alle deine Vorstellungen, das bläst. Du stehst da, du kriegst den Mund nicht mehr zu. Ich bin in der Nähe des Messias. Und er erklärt seinen Jüngern, wer er ist. Und sie sagen: Ja, Jesus, ich will deine Wunder, ich will deine Gebetserhörungen, ich will mit dir ewig leben. Was immer ich brauche, gib es mir, Jesus. Was immer du willst, das tue ich. Und Jesus sagt: Esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da konfrontiert Jesus uns mit harten Fakten. Fakten aus seinem Wort, die uns manchmal verwirren. Ich habe jetzt schon x-mal die Bibel gelesen und ich komme immer wieder an Stellen, wo ich sage: Vater, ich verstehe nicht, warum du das sagst. Und es verwirrt uns. Und Jesus schickt aber uns Menschen in unseren Lebensweg, um seine Botschaft zu hören. Und es gibt Dinge in unserem Leben, die lässt Jesus zu und sagt nichts weiter als, da müsst ihr einfach durch. Und wir verstehen nicht, warum ich das jetzt durchmache. Herr, warum? Ich will das nicht. Und manchmal steht einfach nur sein Wort da und du liest es. Und Jesus hier in dieser Story überlässt seine Jünger mit diesem einen Satz: Esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Und er überlässt sie sich selbst mit ihren eigenen Gefühlen und klärt gar nichts. Er lässt sie innerlich über diese Sätze von Jesus kämpfen mit sich selbst. Er erklärt nichts. Hat nicht jeder schon mal in seinem Leben vor diesem Punkt gestanden? Du hast eine dramatische Situation und sagst, Gott spricht zu mir, und er ist still. Und er lässt dich kämpfen in deinen Emotionen, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen. Er ist da, aber er sagt nichts. Ich habe festgestellt, Jesus ist kein deutscher Prediger. Wir würden doch erstmal ganz tief durchatmen. Wenn wir wüssten, ich müsste jetzt diese Predigt bringen, dann würde ich erstmal 10 Minuten brauchen und sagen, Leute, diese Predigt ist schwer zu verdauen. Bitte geht nicht, bitte geht nicht. Bleibt sitzen. Ihr werdet es auch nicht gleich verstehen. Bitte, bitte nehmt mit euch erstmal Zeit zu reagieren. Nicht gleich einen Schnellschuss machen. Bitte, 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 bitte. Das ist jetzt ganz neu. Nein, Jesus nicht. Dein und mein Jesus. Er zündet die Granate und er wirft sie mitten unter die Menge. Boom. Esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. In der Seelsorge, psychologischen Ausbildungen stellen wir fest, wir haben so Samthandschuh an heute. Bei bestimmten Reizthemen, das müssen wir so in Watte packen. Und wir dürfen das Thema ja nicht zu sehr und bloß nicht den verletzen. Jesus sagt, esst mein Fleisch, trinkt mein Blut. Bumm. Hier lässt Jesus Raum für unsere Emotionen. Merkt ihr das? Er lässt uns Raum für unsere eigenen Gedanken. Und wie schnell sind wir Christen doch beleidigt, wenn Jesus durch sein Wort nicht so spricht, wie wir es gern hätten. Und die Atmosphäre knistert und er lässt sie knistern in deinem Inneren. Und die Jünger gehen im Raum der Synagoge hin und her und sagen, das verstehen wir gerade nicht. Jesus sammelte doch die letzten 3,5 Jahre immer die Menschen um sich. Er war doch so lieb, er hat doch immer geholfen, er war doch so nett. Ich meine, er spricht ja nicht zu den Pharisäern, er spricht zu mir. Mann, was hatten wir früher für schöne Zeiten? Ich bin gerade total verwirrt, was Jesus hier sagt. Und dann soll das auch noch für mein Leben gelten. Jesus, ich war so für dich. Ich habe so für dich gebrannt. Aber dieser Teil deiner Botschaft gefällt mir nicht. Und dann Vers 66, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Sie drehten sich um und gingen einfach weg. Und weißt du, wie aufregend ich die Reaktion Jesu hier finde? Was macht Jesus hier? Er macht gar nichts. Alle sind sie am Gehen und Jesus ist überhaupt nicht verunsichert und konfus und hinterfragt sich, oh, war mein Predigtstil, jetzt habe ich euch beleidigt, oh, es tut mir echt leid, das wollte ich nicht, ich wollte nur den geistlichen Kern, habe ich dich etwa, oh, zu doll auf dem Fuß? Nichts von Jesus. Das ist das Wesen deines Herrn. Nein, er lässt sie gehen und nicht genug dessen, er dreht sich zu seinen 12 Jüngern um. Und fragt sie, und was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Jesus lässt die Menschen alle gehen. Und hier ist eine ganz wichtige Offenbarung, die wir verstehen müssen, ihr Lieben. Wir lieben es in der Atmosphäre dieses heute gesungenen, wunderbaren 2. Liedes, glaube ich. Gewagte Liebe von Urban Life. Ich mag dieses Lied, ihr auch, oder? Bevor ich ein Wort sprach, sangst du Lieder über mich. Du warst schon immer gut zu mir. Du hast mich geformt, mir Leben eingehaucht. Du warst schon immer gut zu mir. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gabst dich für mich hin. Oder der andere Vers. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Es ist richtig, wenn wir dieses Lied singen und darüber reden, wenn ein Mensch verloren ist. Aber es ist nicht richtig, wenn wir es nicht akkurat, wenn wir es dafür gebrauchen, für jemanden, der geht. Jesus wird immer die 99 verlassen, um dem nachzugehen, der verloren ist. Immer. Er wird die Verlorenen in Wittenberg suchen. Aber er wird niemals die 99 verlassen, um dem nachzugehen, der Jesus verlässt. Wenn du Jesus verlässt, dann weißt du die Adresse, wo du zurückkommen kannst. Und die Tür steht immer offen. Das hat Jesus ganz deutlich in den gelesenen Versen gesagt. Du weißt, wo die Tür ist und die Tür ist immer offen. Die Arme Jesu sind immer offen für Umkehr. Die Geschichte von dem verlorenen Sohn kennen wir alle. Der Vater hat kein Rettungsteam hinterher gesandt, um dem Jünger den Sohn zurückzuholen. Er wartete an der Tür, bis der Sohn umkehrte. Der reiche Jüngling, den Jesus so beeindruckte, Jesus war gerührt von der Hingabe dieses reichen jungen Mannes. Aber als er hörte ein Wort, das ihm nicht gefiel, ging er traurig weg. Jesus hat nicht gesagt, Petrus, geh mal hinterher. Vielleicht kannst du ihn noch umstimmen. Ich habe Menschen gesehen in meinem Leben, die waren so hingegeben an Christus, so ernsthaft mit ihm unterwegs. Und wegen ein paar klaren Worten, wo sie Kompromisse machen wollten, zogen sie sich zurück in ihre kleine christliche Welt. Und Petrus bringt die Antwort. Petrus bringt die Antwort. Und das ist mein Point heute Morgen. Ich glaube, wir brauchen als Christen, wir brauchen als Jünger Jesu, in Zeiten, in die wir hineingehen, wenn es hart wird, wenn es komplex wird in unserem Leben, diese drei Antworten des Petrus. Vers 68. Petrus sagt, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Antwortete Simon Petrus, du hast die Worte ewigen Lebens. Und wir glauben und wir wissen, dass du der Heilige Gottes bist. Das sind drei Dinge, die wir als Jünger auf unserem Herzen tragen sollten. Drei Haltungen, mit denen ich auch diese Predigt schließen möchte. Erstens, Petrus erklärt, Herr, ich habe für mein Leben keinen Plan B. Ich habe keinen Plan B. Ich bin in dieses Land gekommen. Ich habe ja zu dir gesagt. Ich habe mich taufen lassen. Ich bin mit dir unterwegs, Jesus. Und ich habe keine Ahnung, was noch kommen wird. Und selbst wenn du sowas Verrücktes zu mir sagen musst, wie du musst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, Jesus. Und wir wissen ja heute, was Jesus gemeint hat, stimmt's? Und rückblickend auf unser Leben klärt sich ja so manches, wo Jesus uns herausfordert und wir stellen fest, boah, das war bolle gut. Aber in dem Moment macht das was in unserem Herzen. Und um bei Jesus zu bleiben, brauchen wir diesen ersten Punkt, dass es klar ist in meinem Herzen. Jesus, was immer ich durchmache, durch was immer ich durchgehe, was immer mir passiert und ich nicht einordnen kann und was immer du von mir willst, ich habe keinen Plan B. Herr, wohin soll ich denn gehen? Wohin denn? Ich lebe meine Beziehung mit Christus nicht nur dann, wenn ich alles verstehe aus seinem Wort und in meinem Leben. Ich lebe meine Beziehung mit Christus, weil alles in seinem Wort für mich im 21. Jahrhundert logisch und nachvollziehbar ist. Ich gebe meine Beziehung mit Christus nicht auf, weil es gerade mal unbequem ist. Ich lebe meine Beziehung mit dir, gerade wenn es schwer ist. Gerade wenn ich im Tal des Todes bin. Gerade wenn es dunkel um mich herum ist. Ich werde niemals, niemals, nikada, meine Beziehung mit dir aufgeben. Nicht im größten Sturm meines Lebens. Ich kümmere mich nicht, Herr, ob ich alles verstehe und was um mich herum bin. Passiert, ich habe keinen Plan B. Ich setze voll auf dich. Das ist der erste Punkt, wo ich überzeugt bin, es ist eine Botschaft für uns Christen und die brauchen wir, um bei Jesus als seine Jünger zu bleiben. Paulus sagt, wenn Gott für mich ist, kann niemand gegen mich sein. Aber wenn ich gegen Gott bin, wen habe ich dann für mich? Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Und Petrus antwortete Petrus, und das kommt der zweite Punkt, du hast die Worte lebendigen, ewigen Lebens, lebendigen Wassers auch, aber ewigen Lebens. Du hast Worte ewigen Lebens. Jesus fragt mich und dich heute Morgen, was ist mit dir? In dem Moment, wo du gerade hier stehst, was ist mit dir? Willst du auch gehen? Und ich sage, nein, Herr, ich werde nicht gehen, denn ich habe keinen Plan B. Ich habe keinen Plan B, du bist der, zweitens, der Worte ewigen Lebens hat. Da gibt es keinen, der so zu dir spricht. Gottesdienst Sonntagmorgen ist einzigartig, oder? Die Atmosphäre des Himmels, wenn du ins Gebet gehst, wenn du das Wort Gottes liest. Ja, manchmal verstehe ich nicht, was Gott vorhat. Manchmal korrigiert Gott mich. Manchmal, Gott, bringst du mich in Schwierigkeiten, aber du hilfst mir auch, du rettest mir durch, du trägst mich. Ich habe Phasen in meinem eigenen Leben gehabt, da gab es Dinge in meinem Leben, die waren so schwer, dass ich gesagt habe, Herr, ich schmeiß alles hin. Und Gott hat mich gefragt, was ist mit dir, willst du jetzt auch gehen? Nein, Herr, aber ich will alles hinschmeißen. Und, willst du jetzt auch gehen? Nein, Herr, aber ich habe keine Lust mehr. Und was ich hier in Ostdeutschland und wenn wir vergleiche und hier und da. Und Gott sagt, ja, und was ist mit dir? Willst du auch gehen? Aber meine Ehe ist so schwer. Und willst du jetzt auch gehen? Ja, nein, aber das Gebet für Heilung hat sich nicht so erfüllt wie. Und willst du jetzt auch gehen? Nein, ich will nicht gehen. Denn es gibt keinen, der so spricht wie du. Keinen, der so tief mein Herz erreicht wie du. Keinen, der so Gebete beantwortet wie du. Deine Gedanken sind höher als meine. Deine Pläne sind anders als meine. Aber Herr, dein Wille geschehe und nicht meiner. Kein Ort, wo ich so gestärkt werde und wieder rausgehe, wo die Gegenwart Gottes so mächtig ist. Gemeinde, so kein Ort vergleichbar in dieser Welt. Du hast Worte des ewigen Lebens und ich brauche diese Worte. Ich will diese Worte, koste es, was es wolle. Ich habe keinen Plan B, aber und ich möchte und ich weiß, du hast lebendiges Wort für mein Leben. Und drittens, Vers 69, wir glauben und wissen, dass du der Heilige Gottes bist. Wir lernen es gerade im Taufseminar wieder neu. Mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, das bringt dich zur Erlösung. Glaube ist, was du hast, wenn du nichts hast. Wenn dir alles wegschwimmt, dann kommt der Glaube hoch an Gottes Wort. Du trägst mich trotzdem durch. Vertrauen ist, wenn du stehen bleibst und weißt, derselbe Gott, der mich letztes Jahr versorgt hat, wird mich auch dieses Jahr versorgen. Derselbe Gott, der mich letztes Jahr befreit hat, wird mich auch dieses Jahr befreien. Das ist eine schwierige Runde, durch die ich gehe. Da kommen größere Versuchungen auf uns zu. Da gehe ich durch die nächste Attacke. Ich habe keine Idee, wie ich da rauskomme, aber ich setze mein Vertrauen auf den Herrn. Wir glauben und wir bekennen. Paulus sagt, alle Dinge dienen denen zum Besten, die Gott lieb haben. Dreimal nein auf die Frage, die auch Jesus dir stellt. Was ist mit dir? Willst du auch gehen? Nein, Herr, du weißt, ich habe keinen anderen Plan und ich will auch keinen anderen Plan. Und zweitens, nein, Herr, du hast wirklich lebendiges Wort für mein Leben. Du baust mich immer wieder auf. Und drittens, ich glaube und bekenne, dass du der Heilige bist. Jeder, der Jesus nachfolgt, hat gute und schwierige Zeiten, Auf und Abs. Und in den Zeiten, wo es sich kalt anfühlt, wo wo es sich schwer anfühlt, wo du alleine dich fühlst. Mein Gebet ist, dass wir da, bis Christus wiederkommt, eine Entscheidung des Herzens treffen. Herr, wohin soll ich gehen? Ich werde nicht weggehen. Und es ist meine eigene Entscheidung von Herzen. Wenn du mich fragst, willst du auch gehen, dann sage ich nein, Herr, denn ich habe keinen Plan. Vielleicht, wer möchte, darf seine Augen schließen und einfach in sich gehen, ins Gebet. Herr, es ist meine eigene Herzensentscheidung. Und ob am Livestream oder hier physisch, es ist deine eigene Herzensentscheidung. Und bring sie Jesus jetzt wieder neu heute Morgen. Jesus, wenn du mich fragst, willst du auch gehen? Ich bitte dich, Heiliger Geist, der Gott sagt, dass du immer nah bist, du bist immer bei mir, Herr, dass du mein Herz festmachst. Ich will und ich habe keinen Plan B, Herr. Und ich sage dir, Jesus, du hast Worte ewigen Lebens für mein Leben. Das sind Worte, die du zu mir sprichst, die weit über meinen Tod hinausreichen. Und drittens, Jesus, nein, ich will nicht gehen, weil ich glaube und bekenne, du allein bist mein Erlöser, du bist mein Messias. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der mich so retten konnte, der mich so füllen konnte mit dem Heiligen Geist. Vater, wir beten, dass du uns mit diesem Spirit erfüllst, den Petrus hatte. Dass wir hier eine Seite von Jesus entdecken, Herr, die so heilsam ist. Du machst uns ein Angebot, sagst, komm zu mir. Öffne du mir deine Tür. Du legst die Entscheidung in unsere Hand, Herr. Und wenn wir deine Hand festhalten, wirst du unsere nie loslassen. Der Herr segne dich mit seinem Wort in Jesu Namen.